Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du mir auch heute wieder dein Vertrauen schenkst. Heute gibt es eine besondere Podcast-Folge, denn ich hatte den wunderbaren Jens Lehrich von Fairtalk bei mir zu Gast. Jens ist der Gründer und ja oder Mitbegründer von Fairtalk. Das ist ein Talk-Format, in dem unglaublich tolle Persönlichkeiten zu Wort kommen, aus Politik, Kultur, Gesellschaft. Aber das Besondere bei diesem Format ist tatsächlich, dass eben auch sehr, sehr, sehr kontroverse Themen diskutiert werden, die so im Mainstream einfach nicht angesprochen werden. Hier geht es um das Thema Impfung, es geht um die Mikrobenkrise, es geht auch manchmal um Chemtrails, um politische Themen. Und ich rede mit Jens darüber. Einmal, wie war denn tatsächlich der Weg, um dorthin zu kommen? Denn er ist ausgebildeter Hörfunkredakteur. Er war sehr, sehr erfolgreicher Comedian. Ich rede über seine Ängste, über vielleicht auch die Bedenken und die Herausforderungen, die bei ihm notwendig waren, bis er den Schritt gegangen ist, um tatsächlich eben auch ja, Fairtalk ins Leben zu rufen. Das ist ein wirklich tolles Interview mit einem ganz besonderen Menschen. Und ja, ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß dabei und viel, viel Freude mit Jens Lehrich. Der wunderbare Jens Lehrich ist da. Und Jens hat mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren begeistert an mich, denn er hat eine ganz besondere Talkrunde ins Leben gerufen. Da gehen wir natürlich gleich drauf ein. Fairtalk. Und ich bin heute so dankbar und glücklich, dass Jens Lehrich heute bei mir als Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Jens. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Kerstin, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, lieber Jens, ich habe es eben schon gesagt, ich bin großer Fan von deiner Talkrunde und wir werden heute nicht nur darüber sprechen und ich stelle dir ganz viele Fragen natürlich dazu, wie du dazu gekommen bist, sondern heute interessiert mich vor allen Dingen eben auch der Mensch, der dieses ganz besondere Talk-Format eben ins Leben gerufen hat. Die Rede ist von Fairtalk, ja? Ich möchte dich erstmal so ein bisschen vorstellen und dann kannst du gerne auch nochmal ein paar ergänzende Worte zu dir sagen. Du bist ausgebildeter Hörfunkredakteur. Also ich hatte schon den einen oder anderen hier aus dem TV auch als Gast, ja, Hörfunkredakteur. Das sind die Menschen, glaube ich, die auch im Radio sprechen.
Genau.
glaube ich, ja, deswegen. Du warst aber auch Comedian und bist bekannt durch eine Radio-Comedian-Show gewesen, Baumann und Clausen, ne? Wenn ich es richtig recherchiert habe. Dann arbeitest du parallel als Moderator, du bist auch Coach und Speaker und hast, wie ich es ja jetzt schon zweimal erwähnt habe, dieses besondere Format ins Leben gerufen, nämlich auch Fairtalk. Und da gibt es ganz, ganz besondere Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft, die bringst du alle zusammen. Und das Besondere ist, du lässt nicht nur die Menschen ausreden, sondern du hast eben auch diese energetische Ebene, die dein Format tatsächlich mit verkörpert, rüberbringt und ja, du bietest den Menschen eben auch einen ganz, ganz großen Mehrwert. Also vielen Dank schon mal dafür. Und gibt es etwas, das ich vergessen habe im Intro?
Ja, ich finde, das war eine super Zusammenfassung. Ich bin ja fast rot geworden. Dankeschön für so viel Lob schon vorab. Das ist super zusammengefasst. Also das sind meine wirklich Hauptbetätigungsfelder, Fairtalk, Präsenzcoach. Und ich mache auch noch ein bisschen Comedy nebenbei fürs Radio, aber hauptsächlich sind es die ersten beiden Dinge, mit denen ich mich gerne jeden Tag und intensiv beschäftige.
Großartig. Mich interessiert natürlich der Mensch dahinter. Wie kommt man denn dazu, Hörfunkredakteur zu werden? Hast du als Kind schon irgendwie gefühlt, okay, alles klar, ich bin gut im Reden? Und hattest du jemanden in deiner Familie, der im Radio gearbeitet hat? Wie bist du denn dazu gekommen?
Nein, gar nicht. Ich bin als Kind extrem schüchtern gewesen. Ich bin jemand gewesen, der nicht auffallen wollte. Ich bin jemand gewesen, der auch große Ängste hatte. Und ich bin in meiner Schulzeit sehr stark gemobbt worden und habe also wirklich auch gerade so in den höheren Klassen, also 8. Klasse Gymnasium, ein grausames Jahr hinter mir. Das Spiel, das sie mit mir gespielt haben, hieß Safari. Da wurden immer irgendwelche großen Vorhänge abgerissen und darunter wurde ich gejagt und verprügelt. Und ich habe wirklich also sehr gelitten und konnte mit niemandem drüber sprechen, weil es halt irgendwie so auf dem Dorf so war, nicht auffallen, das war die Devise. Mhm. Und irgendwie durch die Schule kommen. Und irgendwie war auch die Schule und das Lernziel immer wichtiger als der Mensch. Ja, und deswegen ist aber auch gleichzeitig in dieser Zeit, weil du fragst, wie das entstanden ist, in mir so ein Drang gewesen von euch werde ich es irgendwann mal allen zeigen. Ich will euch zeigen, dass ich auch wer bin. Das ist so in dieser Zeit entstanden. Also erkläre ich mir das zumindest heute. Das heißt, aus der Sicht, da ich ja eben heute auch als Coach arbeite und immer auch diese Adlerperspektive einnehme, war das möglicherweise eben notwendig, um mich auch genau dahin zu bringen, wo ich heute bin. Dass ich nämlich in der Öffentlichkeit stehe und dass ich diesen Wunsch entwickelt habe, eben auch Menschen zueinander zu bringen, also Räume zu öffnen für Menschen und zu versuchen, zwar im Diskurs zu sein, aber auf der anderen Seite doch auch wieder in die Harmonie miteinander zu kommen. Und so erkläre ich es mir zumindest, wenn diese Zeit auch damals wirklich furchtbar war. Also meine Schulzeit, da habe ich schreckliche Erinnerungen daran. Ich habe das Abitur irgendwie mit Ach und Krach geschafft, 3,6er Durchschnitt, das war so, also kurz vor durchgefallen, aber ich habe es halt irgendwie geschafft, weil auch das ist etwas, was mir zu eigen ist. Ich habe halt einen sehr starken Willen und ich wollte das dann auch. Also ich wollte das dann auch zu einem erfolgreichen Ende führen, zumal mir natürlich auch alle in meinem Umfeld sagten, also wenn du mal in den Journalismus willst, und das war ein Wunsch, der ist so entstanden, 11., 12. Klasse damals, da habe ich für die Heimische Zeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet. Wenn du da mal Karriere machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall ein Abitur, dann musst du auf jeden Fall studieren. Und von daher war für mich klar, ich schaffe das irgendwie, aber gelitten habe ich wie ein Schlosshund.
Hm. Und wie war das nach dem Abitur? Bist du dann direkt, hast dich als Praktikant beworben? Beim Radio oder wie geht
ja,
das?
Ja, ich habe mich tatsächlich als Praktikant, also bei uns in Nordrhein-Westfalen kam damals der lokale Hörfunk auf. Es gab mehrere Radiosender, die mich interessierten in meiner Region. Radio Bielefeld, Radio Herford, Radio Lippe in Ostwestfalen-Lippe, diese Region. Und da habe ich mich beworben und bin dann bei Radio Herford als Praktikant genommen worden. Und da war ich total happy. Weil damals natürlich alle, die bei der Zeitung arbeiteten, weil die Zeitung war ja irgendwie so das alte Schiff, sage ich mal, die alte Dampflok, und das Radio war irgendwie sexy und jung und neu und alle wollten zum Radio, wollten da halt hin, und ich hatte da den Zuschlag für dieses Praktikum bekommen, damals bei Radio Herford, und das hat mich so unglaublich motiviert, dass ich da auch Tag und Nacht gearbeitet habe, und das war direkt nach dem Abitur. Meine Eltern hätten natürlich gerne gesehen, besonders meine Mutter, dass ich noch studiere, aber mir war ja plötzlich klar, okay, ich brauche vielleicht gar kein Studium, und da ich in der Schule so gelitten hatte, war auch für mich dieser Wunsch zu studieren und wieder in eine Anstalt zu gehen, wo ich den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwelche Dinge mir reinziehen muss, die mich möglicherweise gar nicht so interessieren, so zuwider, dass ich halt froh über die Möglichkeit dann da war, dieses Praktikum zu bekommen. Das sollte zunächst 6 Wochen dauern und wurde dann auf ein Einjahrespraktikum ausgeweitet, weil der damalige Chefredakteur sehr zufrieden war und natürlich auch sah, was für einen engagierten jungen Mitarbeiter er da eingestellt hatte.
Super. Und nach diesem Jahr hast du, wie kamst du dann zu diesem Comedian? Also hast du gemerkt, dass du witzig bist, oder hat jemand zu dir gesagt, pass mal auf, du zählst ja dauernd Witze, oder du, wie? Ich hatte mal Matze Knob als Gast im Podcast.
Ja, der Radio Bielefeld war der, genau.
Ja, und der hatte eine ähnliche Geschichte, aber wie bist du denn dann dazu gekommen? Also hast du dann irgendwann eine Sendung moderiert, oder wie kommt man dann zu, als, wie wird man Comedian? Das muss ja, man
also
sein, oder?
Ja, bei Radio Herford, da war ich ja nicht Comedian. Bei Radio Herford habe ich in allen Bereichen des Journalismus gearbeitet, habe als Moderator dann da auch irgendwann als Praktikant moderieren dürfen. Das war natürlich eine große Ehre. Mhm. Da habe ich mich voll reingekniet. Und dann hat mir irgendwann der stellvertretende Chefredakteur von Radio Herford gesagt, Jens, ganz ehrlich, wir schätzen dich hier wirklich sehr und wir möchten auch gerne, dass du noch 10 Jahre bleibst, aber damit du Karriere machen kannst, musst du hier raus. Du musst aus diesem Dunstkreis raus, du musst aus dieser Regionalität raus. Bewirb dich mal bei einem größeren landesweiten Sender. Und ich hatte in der Zeitung Der Journalist, da war immer hinten so ein Anzeigenteil drin, da hatte ich eine Anzeige entdeckt von Radio Schleswig-Holstein in Kiel. Mhm. Die suchten zu dem Zeitpunkt einen Volontär. Und da habe ich gedacht, das ist ja vielleicht meine Chance und habe dann mit diesem stellvertretenden Chefredakteur zusammen noch meine Bewerbung entwickelt und habe die nach Kiel geschickt. Natürlich gar nicht in der Erwartung jetzt, dass ich da genommen werde, aber also oh Wunder, irgendwann war auf meinem Anrufbeantworter die Chefsekretärin drauf und sagte, also sie hätten Interesse, Vorstellungsgespräch, und ich bin dann tatsächlich ausgewählt worden und stand dann plötzlich in Kiel, bin ich noch nie gewesen vorher in meinem Leben, Mutterseelen allein, habe da in irgendeiner kleinen Pension gewohnt, wo es die Dusche und die Toiletten waren auf dem Flur, war umgeben von irgendwelchen Handwerkern, aber ich war da angekommen, wo so meine Träume lagen, nämlich beim großen Radiosender, beim landesweiten Radiosender. Radio Schleswig-Holstein hatte damals natürlich auch wirklich, das war so einer der ersten privaten Sender, und die hatten einfach ein hohes Standing. Ja, da waren also auch viele Kolleginnen und Kollegen, die da zu der Zeit waren, wie zum Beispiel Joachim Steinhöfel oder Karen Mioska, mit der habe ich da zusammengearbeitet, Jörg Pilawa und also viele andere, die auch wirklich dann durchs Fernsehen später richtig bekannt geworden sind, waren zuerst bei Radio Schleswig-Holstein. Und weil du nach der Comedy fragtest, da habe ich dann halt zusammen mit einem Kollegen während der Nachrichtenschicht irgendwie, weil wir uns gelangweilt hatten, gedacht, wir müssten mal was Lustiges machen. Und ich hatte davor ein Erlebnis und war für die Nachrichten als Reporter in einem Bauamt in Schleswig-Holstein unterwegs, um den Baudezernenten zu sprechen. Und das war wirklich so wie in dieser Comedy. Also da die Sekretärin putzte sich die ganze Zeit irgendwie da den Gummibaum und lackierte sich die Fingernägel. Und ich habe da gesessen, habe auf den gewartet und habe so gedacht, das gibt's doch nicht. Und habe halt meinem Kollegen davon erzählt, Frank, und gesagt, daraus müssen wir irgendwie was machen. Und haben dann während dieser Nachrichtenschicht die erste Folge Baumann und Klausen entwickelt, haben die eingesprochen, unserem damaligen Chefredakteur vorgespielt. Und man muss dazu wissen, damals gab es so diese Comedy noch nicht. Also auch diese ganze Comedy-Szene, so Quatsch, Comedy-Club oder sowas, das kam alles erst später. Ja, wir konnten es gar nicht wirklich benennen jetzt als Comedy, sondern es war irgendwie eine Radioserie von zwei Beamten, die sich den ganzen Tag darüber unterhalten, wie sie die Zeit totschlagen. Und unser Chefredakteur hörte sich das halt an und sagte, Jungs, das ist super. Das gefällt mir. Macht mir davon mal 20 Folgen und dann gehen wir damit auf Sendung. Und wir so, ja, Ralf, 20 Folgen, woher sollen wir 20 Folgen nehmen? Also wir haben eine. Ja, setzt euch auf den Hosenboden, macht 20 Folgen, wenn ihr die fertig habt, dann gehen wir damit auf Sendung. Und das haben wir gemacht, und dann ist Baumann und Klausen im positiven Sinne eingeschlagen wie eine Bombe. Also diese Serie hat von Anfang an einfach funktioniert. Und damit war ich dann auch als Comedian irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Das war nicht irgendwie, dass ich jetzt dachte, ich bin besonders witzig, sondern es hat sich ergeben und es war einfach plötzlich da.
Ja, die großen Dinge im Leben, ne? Da ist die Seele, die dann einfach die Dinge in Resonanz bringt, die hat man einfach nicht geplant, ne? Also ja. Die Seele kennt ja auch den Weg. Bevor wir jetzt wirklich zu diesem Wahnsinnsformat kommen, zu Fair Talk, was ich so großartig finde, hast du das diesen Leuten vielleicht noch manchmal, du hast ja auch ein Ego, ja? Also ich meine, wir alle haben ein Ego, die nicht nett zu dir waren in der Schule. Gab es so einen Moment, wo du dir gedacht hast, so Freunde, ich bin hier im Radio, wo seid ihr?
Ja, klar. Also ich finde auch übrigens, um das mal zu sagen, ich finde Ego auch überhaupt nicht schlimm. Also Ego ist etwas, was auch wichtig ist, um also etwas in diese Welt zu bringen. Also ohne Ego keine Weiterentwicklung, keine Evolution. Also Ego wird immer so was dargestellt als etwas, das man eigentlich versuchen sollte loszuwerden. Das Ego hat viele negative Aspekte, aber es hat auch viele positive Aspekte. So. Also das einfach nur mal so am Rande. Und von daher, ja, ich habe gerade in den ersten Jahren natürlich dann auch gedacht, so euch zeige ich es jetzt besonders, wenn irgendwelche Klassentreffen dann waren, wo ich dann auch hingefahren bin und möglichst irgendwie ein dickes Auto unterm Hintern hatte und eine teure Uhr am Arm, um irgendwie zu zeigen, ich bin wer. Es war schon verrückt. Also heute lache ich darüber und denke, oh Gott, das ist fast peinlich, wenn ich das so erzähle. Aber das war schon so irgendwie aus diesem, ne, ich zeig euch das, dass ich auch wer bin. Und ja, ich bin aber heute jetzt, also Stand heute, mit all dem sehr im Frieden und weiß, dass ich am Ende den Menschen in meinem Leben, die mir begegnet sind, selbst die, die unglaublich anstrengend und schwierig waren, dankbar sein darf, weil sie mir was aufgezeigt haben und weil sie mich auf meinen Weg gebracht haben. Aber
haben wir
das
übrigens
war natürlich
was gemeinsam,
ein
Prozess. Okay. Das haben wir ja gemeinsam. Ich kenne das auch aus der Schule und ich hatte nur ein einziges Klassentreffen. Und als ich zu diesem Klassentreffen gefahren bin, wir Frauen können ja so eine Ritterrüstung anlegen, ne? Und es dann nett machen. Und dann dachte ich mir so, jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt, ja?
Ja.
Und ja, dann habe ich die positive Seite meines Egos, habe ich auch einfach mal genutzt und es hat auch unglaublich gut getan. Aber ähnlich wie du es sagst, ich bin da total in Frieden, auch dankbar, aber da haben wir wirklich was gemeinsam.
Ja. Schön. Ja, das ist, ich glaube einfach so, genau, und es geht am Ende einfach nur darum zu verstehen, dass alles irgendwie da auch eine Berechtigung hatte in diesem
Gesang. Ja, klar. Die Dinge kommen ja natürlich und sind auch für uns da, ja. Du hast selbst mal geschrieben, ich habe das gelesen, so ein bisschen in der Recherche, dass du ein Stehaufmännchen bist. Also du bist eine Person, die immer aufsteht, gerade wenn du bestimmte Herausforderungen hattest. Wie kam es denn dann dazu, dass du 2020 die Entscheidung getroffen hast, okay, jetzt mache ich Fair Talk? Auch kein Zufall vor der Mikrobenkrise, ne? Schätze ich mal. Also war ja wirklich gerade so am Rande und dann ist das Ding natürlich komplett durch die Decke gegangen. Ich meine jetzt mal Fair Talk. Also auch da hat das Universum, finde ich, dir ja schon so ein Wink mit dem Zaunfall gegeben. Mensch, Jens, mach das jetzt mal. Jetzt kommt was Großes, da bist du genau richtig. Was ist passiert, dass du
Ja, ich kann den Bogen fast noch weiter spannen, weil es war halt mein Wunsch, als ich zum Radio gekommen bin, irgendwann auch zum Fernsehen zu gehen. Ich habe mich damals, ich war ja noch jung, irgendwie Anfang 20, dann auch versucht, überall auch beim Fernsehen zu bewerben. Ich hatte ja so Lunte gerochen und wollte jetzt irgendwie dann auch weiterziehen und die haben mich aber ausgelacht. Also ich kann mich noch dran erinnern, beim WDR habe ich dann angerufen und gefragt, wie man Fernsehmoderator wird und die haben gesagt, ja, das können Sie vergessen. Also und bei uns war in der Region zu der Zeit Michael Schanze, Spiel ohne Grenzen und an diesem Spiel ohne Grenzen durfte ich teilnehmen mit der Tennismannschaft und habe dann auf der VIP-Feier hinterher, zu der wir eingeladen waren, Michael Schanze tierisch genervt, weil ich ihm nicht von der Seite gewichen bin und immer gefragt, Herr Schanze, wie wird man Fernsehmoderator? Was muss man tun? Der ist irgendwann gegangen. Ich glaube, der war so genervt von mir. Und ich erzähle es nur aus dem Grund, weil dieser Wunsch, also Fernsehmoderator zu werden, war super präsent bei mir, aber ich bin dann ja in die Comedy reingekommen und dann war Fernsehen erstmal nicht mehr so ein Thema. Und dieser Bogen muss aber so weit gespannt werden, weil es auch zeigt, wenn man einen Wunsch hat, dauert es manchmal eine kurze Zeit und manchmal aber auch Jahrzehnte, bis er sich erfüllt. Und bin dann ja letztendlich 2016 durch eine große Unzufriedenheit, die sich bei mir breit machte, so in Sachen Comedy. Ich war irgendwie ausgebrannt. Ich hatte das Gefühl, ich gehe auf die Bühne, ich fühle mich leer. Ich habe im Jahr so um die 80 bis 100 Shows gespielt. Ich wusste teilweise nicht mehr, wo ich am Tag davor war. Ich konnte den Applaus nicht mehr fühlen. Und wir haben wirklich sehr erfolgreich volle Hallen gespielt. Wir hatten immer so zwischen 300 und 2000 Leute am Abend. Das heißt also, man kann schon sagen, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Tournee, wo jetzt andere gesagt hätten, Mensch, sei doch glücklich. Aber ich konnte halt irgendwie das Glück nicht mehr fühlen. Ja, und dann habe ich halt 2016 angefangen und habe halt so Leute kennengelernt wie Daniele Ganser, wie Gerald Hüther, die mich faszinierten und auch die alternativen Medien, die mich plötzlich faszinierten. Und habe dann die Entscheidung getroffen und gesagt, ich gründe jetzt den Blog 100 Monkeys und mache da so einfach nebenbei Interviews mit Menschen, die eine andere Sicht auf die Dinge haben. Mhm. So, ja. Und auch da hatte ich nicht mehr irgendwie in der Präsenz, dass ich ja mal Fernsehmoderator werden wollte, hatte mich aber ja so selber inszeniert. Also ich habe mir ein Kamerateam gebucht, mit Licht, mit Ton, mit allem, was dazugehört und habe dann eben diese Menschen interviewt und habe die ins Netz gestellt. Ja. Und das wiederum hatte irgendwann dann die Konsequenz, dass ich dachte, okay, ich würde jetzt doch gerne auch über diesen Blog hinaus weiter auch in den alternativen Medien tätig sein und habe mich beim Rubicon damals beworben. bei einem Leserwettbewerb. Und zwar hatte ich gedacht, die haben gar keine Satire. Vielleicht könnte ich für die ja eine Satire schreiben. Das hatte dem Herausgeber Jens Wernicke damals sehr gut gefallen. Und die haben sich dann bei mir gemeldet. Ich durfte dann für den Rubicon Satire schreiben. Und der hatte aber auch mitbekommen, dass ich diesen Blog hatte mit den Videobeiträgen und sagte, du machst da doch auch diese Interviews. Hast du nicht auch Lust für den Rubicon solche Interviews zu führen? Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Finde ich super spannend. Das war gerade die Zeit, als Corona losging. Mir war ja noch überhaupt gar nicht klar, welche Bedeutung das dann hatte. Also ich habe dann mit, ich saß halt nur an den Klickzahlen. Also bislang hatten die Interviews immer so zwischen 30 und 60.000 Klicks. Plötzlich hatten die Interviews 500, 600, 700.000 Klicks. Und auch der Gegenwind wurde härter. Ja. Sondern in dem Zusammenhang meldete sich wiederum ein Fernsehproduzent bei mir, der sagte, Mensch, ich habe dich beim Rubicon gesehen. Ich habe hier ganz viel Technik rumstehen. Wollen wir nicht zusammen eine alternative Talkshow machen? Und da war irgendwo so dieser Moment, wo ich dachte, das ist ja krass. Ich wollte ja mal Fernsehmoderator werden. Und werde es jetzt über diesen Weg, selbst wenn es nicht im Fernsehen klassisch stattfindet, ja, so ist es aber ja mit Fernsehtechnik und auch in der Qualität von Fernsehen gedreht. Und am Ende, wenn man mal ehrlich ist, das Internet ist ja das neue Fernsehen.
Absolut, ja, 100%.
Und so, deswegen, diese Geschichte kann ich nicht so kurz erzählen, weil ich also für mich immer wieder selbst faszinierend finde, wie die Dinge vom Universum, vom Leben gelenkt werden.
Gut, man muss natürlich auch sehen, ich nehme mal gerne dieses Beispiel mit einem Angler, ja. Also wenn du dir vorstellst, du willst unbedingt einen Fisch manifestieren, dann wäre es schon ganz gut, wenn du dir eine Angel kaufst, dann Köter dranhängst und die auch ins Wasser wirfst, ne? Also die Leute sitzen vorm Weiher und hoffen, dass der Fisch rausspringt. Also die Gelegenheiten muss man natürlich auch kreieren. Man darf dafür auch was tun. Man darf auch in die Bewegung kommen. Man darf mit Menschen sprechen, offen sein, ne? Und das ist natürlich toll. Wie war dein allererste Talkrunde? Weißt du noch die Gäste?
Ja, aber liebe Kerstin, ich will dazu nochmal sagen, ich finde das, was du eben gesagt hast, extrem wichtig. Ja, und danke, dass du das reingebracht hast, weil das ist genau der Punkt. Nur auf dem Sofa zu sitzen und sich irgendwas vorzustellen, führt nicht dazu, dass es eintritt. Natürlich gehört es dazu und das mache ich ja auch als Präsenzcoach, das zeige ich auch den Klientinnen und Klienten den ganzen Tag, was der nächste Schritt ist. Es nützt nicht nur ein Ziel zu haben, sondern es ist echt wichtig, diese Schritte, die man fühlt, die richtig sind, zu gehen. Ich finde es nur spannend, wie gesagt, dann so im Rückblick zu sehen, okay, da gab es irgendwann mal als 19, 20-Jähriger dieser Wunsch, Fernsehmoderator zu werden. Dann habe ich aber meine einzelnen Schritte nicht in dieser Absicht mehr gemacht, sondern habe sie einfach nur gemacht, weil ich sie gefühlt habe, dass es richtig ist, das zu tun. Und dann bin ich hinterher im Ergebnis dieser Fernsehmoderator. Aber natürlich eben, schönes Beispiel mit dem Fisch. So, und die allererste Talkrunde. Oh, jetzt fragst du mich was, wer war da Gast? Daniele Ganser war Gast, Rolf Karpenstein war Gast. Ich meine auch, müsste ich jetzt.
Aber Daniele Ganser ist natürlich auch schon echt toll, ne?
Dass ja.
Als Interviewgast gleich schon ja, motivieren konntest, dass er bei dir ist, weil ich meine, der ist ja ein Superstar. Ja?
Das kann man so sagen, ja.
Ja.
Also das war auch, also Daniele und ich hatten uns halt 2016 kennengelernt, weil er der erste war, der in meinem Blog 100 Monkeys damals zugesagt hatte für ein Interview. Und wir waren halt sofort, das war so Schwingung, wir haben uns sofort verstanden. Ja, und als das Projekt Fairtalk dann ins Feld kam, habe ich ihn halt angerufen und gesagt, ich brauche dich da. Und dann hat er gesagt, ich komme. Und natürlich, das war super, dass wir ihn hatten. Und in den ersten Sendungen war noch Bodo Schiffmann war noch mit dabei und wir hatten noch einen Juristen mit am Start, da habe ich jetzt aber den Namen vergessen. Also müsste ich selber nachschauen. Ja, aber was ich noch weiß, ist, dass ich selber überrascht davon war, dass es funktioniert hat. Weil ich hatte ja vorher nie eine Talkshow moderiert. Und unser Produzent kam damals auch nach der ersten Aufzeichnung an und sagte, ey, du bist ja ein richtig guter Moderator. Also so auch, als wäre er überrascht. Also ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie oft wollen wir das denn jetzt machen? Da hat er gesagt, ja, wöchentlich. Und da habe ich gesagt, ja, sehr lustig, wie wollen wir das denn wöchentlich schaffen? Also das ist ja ein Riesenaufwand. So. Und da hat er gesagt, lass es uns wöchentlich probieren. Ja, was soll ich sagen? Wir machen das jetzt seit 5 Jahren wöchentlich. Und ja, auch da hat sich irgendwie was erfüllt, was auch eine gewisse Magie in sich trägt, also total. Magie des Lebens.
Gut, deine Seele kannte ja schon den Weg, ne? Also die wusste das ja schon ganz genau und hat sich gedacht, du, entspann dich, wir kriegen das schon hin, du musst ja nur noch zugreifen, wenn es soweit ist. Ja, ich finde das großartig. Also ich bin auf dich aufmerksam geworden, natürlich während der Corona-Zeit, klar. Weil irgendwann sitzt man dann vor den alternativen Medien. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als Frau Merkel da die Ansprache gehalten hat und alle irgendwie total geschockt und versteinert vor dem Fernsehen waren. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die habe ich eigentlich noch nie erzählt, irgendwo in einem Podcast. Aber eine Freundin von mir, die auch sehr alternativ unterwegs ist, sagte dann, Kerstin, hör dir doch einfach mal ein Interview und Channeling mit Silke Schäfer und Adriana Meissner an. Und
ja.
Ganz am Anfang, während dieser Mikrobenzeit, wo es gerade losging, ja, ich hatte mir vorher auch noch nie Channelings angehört, ne? Und wenn das dann losgeht, ich begrüße dich, du wunderbare Seele, weißt du, und dann denkst du, oh.
Ich kenne die Beiträge, ja.
Und mein Marco, mein Mann, sagte nur, mach das aus, das ist irgendwas Komisches. Und ja, wir haben aber dann natürlich ganz klar, weil ich bin ein sehr spiritueller Mensch, mein Herz ist wirklich offen, ich mache diese Arbeit natürlich auch schon seit vielen Jahren, beschäftigst du dich mehr und mehr mit diesen Themen. Und dann bin ich natürlich auch zu dir gekommen. Und diese Interviewgäste, die du natürlich eben auch hast, die sind auch nicht Mainstream. Ja?
Nee.
Und du bedienst ja Themen über Chemtrails. Wer wissen will, was das ist, der darf natürlich sofort in deinem Kanal mal nachgucken. Über Nahtoderfahrung bis über Medien, bis über wirklich hochrangige Anwälte, also das, du bringst hier alle zusammen, ja. Wie machst du das? Wie kriegst du diese pragmatisch-kognitiven Menschen zusammen an einen Tisch mit sehr anders strukturierten Menschen, die vielleicht die Kanäle so weit offen haben? Wie machst du das? Hast du das als Idee im Kopf? Rufst du die dann an? Guckst du, das könnte jetzt passen? Mhm. Fühlst du das? Hast du irgendwie einen Download in der Meditation? Sitzt du da einmal in der Woche mit deinen Jungs, Mädels zusammen? Wie gehst du da vor?
Also ich sage immer, ich öffne diesen Raum einfach nur. Also ich öffne den Raum für diese Möglichkeit. Und es ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen, wie es funktioniert. Und dass es funktioniert. Und dass wir in diesen 5 Jahren noch nie irgendwie eine Sendung hatten, die ausfallen musste oder so, weil Gäste nicht gekommen sind oder ähnliches. Sondern es hat auch unter den schwierigsten Umständen, gerade auch in der Corona-Zeit, immer funktioniert. Und was ich auch erlebt habe, sind Dinge, die mich wirklich hoch erfreut haben, wie dass Menschen, die eigentlich komplett miteinander, ich sag jetzt mal, verfeindet fast sind. Ja, also wir hatten mal eine Impfsendung, da hatten wir einen der größten Impfkritiker, die es gibt, mit einem der größten mRNA-Impfbefürworter an einem Tisch sitzen. So. Und es war am Anfang so eine Stimmung von, das war so wenn man sagen würde, Eis. Ja, also es war eisig, es war komplett irgendwie verhärtet. Man hat irgendwie an der Mimik gesehen, wie angespannt die Situation war. Mhm. Dann habe ich diese Sendung gestartet und nach der Sendung haben die beiden miteinander ihre Handynummern ausgetauscht. Ja, und ich habe so gedacht, so krass, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und ich kann nur sagen, ich glaube, es liegt daran, ich öffne einfach nur diesen Raum und bin intuitiv im Vertrauen, dass das, was da gerade passiert, auch genau so geschehen soll. So mache ich übrigens auch meine Moderation. Also ich bereite mich jetzt nicht im Speziellen vor, indem ich, wenn ich 4 Gäste am Tisch sitzen habe, von jedem die Bücher lese, sondern ich gehe immer intuitiv vor und suche mir vor einer Sendung Bücher raus aus meinem Bücherregal und gucke irgendwie, was könnte rein nach dem Resonanzprinzip zu diesem Thema passen. Und da überrasche ich dann natürlich auch teilweise, indem ich einfach da auch Wendungen reinbringe, wo erstmal alle mich angucken, so nach dem Motto, was will er denn jetzt und wieso kommen wir denn jetzt auf so eine philosophische, spirituelle Ebene? Ich dann aber auch merke, dass auch die sehr kognitiv und verkopft unterwegs sind, plötzlich Freude daran haben, sich darauf einzulassen. Und da entstehen einfach Gespräche und Felder, die es sonst so in dieser Form nicht geben würde. Mhm. Das heißt also, das war aber jetzt nicht geplant. So, ich bin jetzt auch nicht der Moderator, der irgendwie, sage ich mal, von sich behaupten kann, dass er nur eine unglaublich große politische, geschichtliche oder wie auch immer Bildung hätte, sondern bei mir geht es eher um das Menschliche. Ich habe mich schon immer für Menschen interessiert, Kerstin. Es war immer schon, ich fand es immer schon spannend, wie leben Menschen? Was bewegt Menschen? Warum sind Menschen so geworden? Das ist immer das, was mich interessiert hat. Mich hat nie so sehr interessiert, Zahlen, Daten, Fakten, das war mir nie so wichtig. Aber was mich interessiert hat, ist, wie geht es meinem Gegenüber? Also welche Schmerzpunkte hat er und wie ist er damit in seinem Leben umgegangen? Was kann ich davon lernen? Also das Erfahrungswissen der anderen interessierte mich schon immer viel mehr als irgendein universitäres Schulwissen.
Wie kommst du an deine Interviewpartner? Hast du dann ein gigantisches Netzwerk, wo du sagst, ich weiß, der kennt den über fünf Ecken. Wie kommst du denn an diese Leute?
Also die Leute am Anfang, natürlich war das viel auch Arbeit, da zu gucken, wie komme ich an die Kontakte. Und dann ist es aber so, weil du kennst es ja selber, wenn du einen gewissen Punkt erreicht hast und irgendwie auch etwas erzeugt hast, wo andere sagen, wow, das finden wir total cool und ey, Fairtalk gibt's jetzt und das ist ja auch ein tolles Format und so, dann kommen auch die Menschen zu dir. Und so ist es auch heute. Also wir fragen natürlich an und wir kriegen auch Absagen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle sofort Hurra schreien. Es gibt natürlich auch immer die das Ganze noch politisch sehen wollen. Ich sag immer, ich bin null politisch. Also ich bin mit dem, was ich mache, meine Botschaft ist nicht politisch. Andere bewerten das aber als politisch. Es reicht ja schon, in den alternativen Medien zu sein, um irgendwie als politisch, ich sag mal, eher in der rechten Ecke zu stehen. So sage, ja, das können die anderen so bewerten, aber das geht mit mir nicht in Resonanz, weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich bin nie rechts gewesen, ich werde es nie sein und also von daher könnt ihr euch da überlegen, was ihr wollt. Das bin ich einfach nicht so. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich dann die, besonders auch aus dem Mainstream, die da eher Probleme haben und denken, nee, Kontaktschuld, mit denen wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden. So. Und da sagen wir dann aber auch, ja gut, wer nicht will, vielleicht beim nächsten Mal. Also wir sind nicht mehr so im Struggle mit, boah, jetzt hat er abgesagt und so ein Mist und was für ein Idiot, sondern nee, er hat abgesagt, okay, kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, der dann meistens viel besser passt als der abgesagt hat. Und das ist erstaunlich.
Ja, und man muss halt eben auch dranbleiben, ne? Also so 1-2 Leute, die ich gerne bei mir im Podcast hätte, die sehe ich jetzt beim Free Mind Medicine Kongress, ja. Die stehen mit mir zusammen auf der Bühne.
Cool.
Also ich weiß jetzt schon, dass die dann natürlich ja sagen, weißt du? Ja. Man muss halt auch einfach dranbleiben, ja.
Immer wieder, ja.
Aufgrund dieser brisanten Themen, die du bedienst, die eben nicht Mainstream sind, hattest du nie Bedenken, dass sie dir mal den Kanal dicht machen?
Doch, klar. Immer wieder.
Du warst immer im Vertrauen, hast dir gesagt, nee, liebes Universum, ihr schützt mich, das passt.
Nee, so nicht. Ich bin einfach eher im Vertrauen, dass das, was gerade geschieht, dann richtig ist. Und wenn sie mir den Kanal dicht gemacht hätten, hätte ich gedacht, okay, dann soll das wohl so sein. Dann findet sich ein anderer Weg. Also das ist so auch meine Lehre aus meinem eigenen Prozess, vom Kopfmenschen zu einem Herzensmenschen, also vom Menschen, der sehr stark auch kognitiv aus dem Kopf heraus gelebt hat, zu jemandem, der heute versucht, sehr intuitiv zu sein. Ja, ich versuche nicht mehr an irgendwas festzuhalten. Ich gucke einfach, im Moment ist es da und wenn es im Moment da ist und Freude macht, dann ist es richtig. Und wenn es jetzt morgen nicht mehr da wäre, dann würde was anderes kommen. Also da bin ich nicht mehr in einem Struggle von, oh, was ist jetzt, wenn die mir den Kanal dicht machen oder keine Ahnung. Ja, dann findet sich ein neuer Weg und dann soll's das wohl zu diesem Zeitpunkt gerade nicht mehr sein.
Ja, das ist das große Thema Urvertrauen, ne? Also das, und die Dinge kommen ja immer und manchmal muss man eben auch bestimmte Dinge lernen, um den nächsten Schritt eben auch gehen zu können und
ja.
Wir lernen ja leider zum größten Teil immer nur im Schmerz, ja. Was war denn so eine Sendung, wo du sagst, die wirst du nie in deinem Leben vergessen? Also die war, ob jetzt crazy, lustig, schockierend, vielleicht aber auch, weil die Interviewgäste irgendwie verrückt waren. Was war denn das, wo du sagst,
Also wo ich echt geschwitzt habe, war die Sendung Deutschland ein Witz, so hieß die Sendung. Das war eine Sendung mit vier Humoristen, Kabarettisten, Comedians, wo ich wirklich dachte, ach, das ist eher so easy, locker, total entspannt so. Und diese Sendung war so brisant und so krass und da sind Dinge gesagt worden, wo ich wirklich als Moderator versucht habe, irgendwie die Balance zu halten. Und ich habe es auch daran gespürt, dass das Publikum hinterher zu mir kam und meinte, oh Jens, wir haben richtig mit dir mitgefiebert. Du hast das echt gut gemacht, aber wir haben echt Angst gehabt, dass das Ding, dass einer gleich aufsteht und den Tisch verlässt oder so.
Warum? Also, was waren so der, ich meine, das hört sich natürlich jetzt jeder an und schaut sich jeder an, aber was war der Grund? Haben die sich einfach nicht gemocht? Oder?
Ja, das auch. Es war einer dabei, der eben aus dem Mainstream Comedy macht und dann eben die anderen, die, sage ich mal, da doch sehr auf der alternativen Seite stehen. Und das hat einfach, keine Ahnung, das war einfach brisant. Ich könnte jetzt auch gar nicht so ein konkretes Beispiel aus der Sendung nennen, sondern es war einfach, diese ganze Sendung war so wie so ein, also das muss man sich wirklich vorstellen, wie so eine Schiffsreise im Sturm und du denkst, okay, gleich kentert der Kahn, gleich kriegst du das Ding, du kriegst es nicht mehr in den Hafen gefahren. So.
Wow.
Und dann ist es aber doch gelungen und das hat auch wieder gezeigt, okay, da ist irgendwie auch was Besonderes passiert, was ich gar nicht so in Worte fassen kann. Mhm. Ja, aber das war schon eine von den Sendungen, die, und wir haben natürlich auch immer wieder so erstaunliche Leute da, die, also wir hatten jetzt gerade, ich glaube, das ist aber noch nicht ausgestrahlt worden, einen Zahnarzt, der halt erklärt hat, dass die Art und Weise, wie wir uns die Zähne putzen, kompletter Quatsch ist und also hat das so anhand von Geräten, die er teilweise auch selber entwickelt hat, erklärt, wie man sich die Zähne putzen sollte und man hört sich das so an und denkt, es klingt alles total logisch, warum hat mir das bisher noch nie jemand erzählt?
Ja.
So, also auch solche überraschenden Momente oder auch sehr emotionale Momente. So Peter Hane, der hier auch in Hamburg im Studio saß und auch hinterher gesagt hat, Mensch, Herr Lehrer, ich habe Sachen erzählt, eigentlich wollte ich die gar nicht erzählen, aber so bei Ihnen war das so nett und so, da sind wirklich auch sehr tolle Momente entstanden, die eine besondere Energie haben.
Also es gibt Momente, wenn ich mir deine Talkrunden anschaue, wo ich fast platze und es kaum aushalte, weil ich sagen will, stopp,
ja.
Ich will etwas sagen.
Ja. Ja.
Also wie machst du das denn? Wie kannst du denn da neutral bleiben? Also es gab so eine Sendung, ich weiß das noch, da ging es um, weil klar, das Thema Lebenskraft ist ja mein Thema mit dem Thema Gesundheit, Traumata, Auflösung, all diesen ganzen Kram. Und da ging es um dieses Thema, wie man mental quasi es schafft, mental stark und trotzdem gesund. Also war diese krebskranke Frau, die es geschafft hat. Da war Anke Ewerts dabei gewesen, die war auch schon bei mir als Gast.
Ja.
Die anderen beiden habe ich jetzt vergessen. Also das packt mich dann, weißt du, da sitze ich dann davor und greife schon mit meinen Fingern irgendwie in die Couch rein. Wie bleibst du denn da neutral? Also es gibt doch mit Sicherheit auch Runden, die dich so packen, weil es jetzt auch so mein Thema ist, ja.
Klar, ich versuche mich nur einfach nur, das ist für mich so die Sendung, das ist so wie so eine zweistündige Meditation mit Menschen, wo ich einfach dankbar und froh darüber bin, dass wir da zusammen sitzen können, dass es diesen Raum gibt und dass die Gäste halt bei mir die Gelegenheit haben, auszusprechen. Und ich nehme mich da halt selbst auch überhaupt nicht wichtig. Ich bin irgendwie da und halte den Raum auch. Aber ja, da, also du merkst, wenn ich versuche, das zu analysieren, wird es schon schwierig, weil ich es selber teilweise gar nicht so verstehe. Weil das auch nicht so ist, dass ich jetzt nicht ein emotionaler Mensch wäre, der auch irgendwie mal echt denkt, das gibt's doch jetzt nicht. Aber und der auch wütend sein kann und der auch verzweifelt ist und der auch irgendwie sagt so, stopp mal, hier ist jetzt aber eine Grenze. Aber in dieser Rolle als Moderator, da habe ich eine andere Aufgabe für mich und da komme ich nicht in diese Gefühlswallungen rein, die du jetzt da gerade beschreibst, die du vielleicht als Zuschauerin so wahrnimmst, wo du sagst, so, da muss ich jetzt aber mal was also dazu sagen. Ich mache das ja schon selten mal, also wenn, keine Ahnung, wenn Grenzen überschritten werden oder wenn ich das Gefühl habe, so, da muss ich jetzt auch mal, da muss ich jetzt was zu sagen, tue ich das ja. Aber eben nie in diesem, es geht um mich, sondern es geht um die Gäste Und das ist auch das, was ich wirklich unisono und schon hundertfach gehört habe in den letzten 5 Jahren, ist, wenn mich Menschen erkennen unterwegs, wenn ich unterwegs bin, dann kriege ich immer wieder diesen Satz zu hören, dieses, oh, danke, dass du das machst. Wir wissen nicht, was wir ohne dich die vergangenen 5 Jahre gemacht hätten. Also dieser Satz, das ist so wie, als hätten die sich abgesprochen, ja, obwohl die sich ja gar nicht kennen können. Aber dieser Satz kommt immer und immer wieder und ich denke, ja, das ist doch schön, wenn ich da etwas in Raum öffnen kann, in dem Menschen wieder auch zu einem Vertrauen zurückfinden, dass die Welt vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie es ihnen jeden Tag erzählt wird. Und wenn ich dazu beitragen kann, ihnen eine Energie zu geben, dass sie mit der Situation besser klarkommen, dann scheine ich da ja irgendwas richtig zu machen, ohne konkret analysieren zu können, was ich da eigentlich genau tue. Deswegen auch dieser Vergleich zu, es ist eher wie eine große Meditation.
Man müsste mal bei dir messen, ob du wirklich in der Kohärenz bist.
Ja.
Ja, mal gucken, wie es dir dann wirklich geht. Ja, tatsächlich. Ja. Du hast wirklich sehr, sehr spannende Leute. Und es gibt eine Person, die hat mich auch extrem fasziniert, diese Marlene Wiegand.
Dr. Marlene Wiegand.
Dr. Marlene Wiegand. Sind das so Momente, sie hat ja als Ärztin davon gesprochen, dass sie tatsächlich krank geworden ist aufgrund der Impfung. Sind das so Momente, wo du für dich reflektierst, nehme ich das jetzt mit rein? Weil das ist schon sehr offen, sehr deutlich. Vor allen Dingen, und wir wollen nicht zu viel verraten, hat sie ja auch kundgetan, dass es heute tolle Blutuntersuchungen gibt, die ganz klar zeigen, wo sammeln sich denn am meisten Spike-Proteine und so weiter. Also kann sich ja jeder selbst anhören. Gibt es so Momente, wo du dann sagst, das ist zu brisant, oder nimmst du alles, von dem dein Herz ja sagt, okay?
Genau, so wie du es beschreibst, von dem mein Herz ja sagt, das darf auch stattfinden, weil ich es ja nicht, ich glaube, der große Unterschied ist, ich bin mit dem, was ich da tue, weitestgehend nie in der Empörung. Also Empörung im Sinne von in der Anklage.
Ja.
Ich versuche einfach nur diese Menschlichkeit, um die es mir geht, und dieses Menschen sind komplett unterschiedlich und sie zu zeigen und aber sie auch mit ihren Fehlern zu zeigen und mit ihren Stärken, mit ihrer Verletzlichkeit, mit allem, das ist mir wichtig. Und das, ich sehe das einfach nicht politisch, das habe ich eben schon gesagt. Deswegen geht von mir vielleicht auch nicht so eine Gefahr aus, weil ich einfach nur diesen Raum öffne und es da sein lasse, aber nicht in einem, und dann muss jetzt der und der, so das, ich glaube, das machen ja andere und es ist auch gut, also weil ich will auch nicht falsch verstanden werden, es ist schon so, dass natürlich, wo Unrecht begangen wird, dieses Unrecht auch dementsprechend geahndet werden müsste, ja, aber ich sag dann immer, ist es meine Aufgabe, das zu tun. Ich bin kein Jurist, ich bin Moderator. Ich mache eine Sendung und ich, wie ich schon häufig heute gesagt habe, stelle einen Raum zur Verfügung, in dem Menschen sich begegnen und Menschen ihre Geschichten erzählen dürfen. So. Und das ist mein Beitrag, vielleicht einfach auf einer anderen Ebene, auf einer spirituelleren Ebene, um zur Heilung beizutragen, also zur Heilung auch vor allem dieser Spaltung, die wir haben. Und deswegen das, was ich fühle, darf da stattfinden und das, da bin ich auch nicht in der Angst und denke irgendwie, oh Gott, welche Konsequenzen könnte das haben? Nein.
Super. Ja, aber dann wird das auch immer gut sein. Ne? Wir kennen ja das Resonanzprinzip, ja. Gab es wann denn so auf dem Weg dahin, weil die Leute sehen ja im Endeffekt nur so ein Bild, ja, jetzt sehen die, boah, Jens ist ein erfolgreicher Moderator, der ist Coach, der hat einen Bestseller geschrieben, kommen wir natürlich auch noch drauf zurück, ja, du bist Hörfunkredakteur, was für eine brillante Karriere, und sie sehen dieses Erfolgs-Big Picture, ja, auf dem Weg, das wissen wir ja alle, gibt es viele Hürden, die wir überwinden müssen. Was waren denn so deine größten Herausforderungen auf dem Weg, wo du sagst, ja, liebes Universum, danke für die Challenge, aber das war echt tough?
das ist ja genau der Grund, weshalb ich mein Buch wirklich Leben geschrieben habe. Ja, weil ich halt auch einfach zeigen wollte, dass diese Glanzwelt nur ein Teil meines Lebens ist und dass zu meinem Leben auch Schmerz und Schicksalsschläge und Niederlagen gehören. Und meine, sage ich mal, größten Niederlagen sind natürlich immer die, wenn es um meine Familie geht, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen sterben, als mein Vater damals gestorben ist an Magenkrebs, als mein Sohn erkrankt ist an Diabetes. Das sind so diese Momente, die stehen ja nicht im Rampenlicht, ja, aber ich habe irgendwann entschieden, darüber zu sprechen und sie auch ein Stück weit ins Rampenlicht zu ziehen, um zu zeigen, ich habe jetzt nicht besonders viel Glück gehabt. Ja, so das, was ja Menschen immer denken, dieses irgendwie, wie du es eben geschildert hast. Der ist erfolgreich, der hat eigentlich alles, was er will, so. Nee, der hat auch viele, viele Momente im Leben, wo er schlaflose Nächte hat, wo es ihm nicht gut geht, wo er Angst hat, wo er traurig ist, wo er wütend ist. All das wollte ich, also diese, ich sag mal, diese Verletzlichkeit, die wollte ich auch ins Rampenlicht rücken, um eben auch da ein Resonanzfeld für die Menschen zu schaffen, zu zeigen, sie sind nicht allein. Ja, und einer der schmerzhaftesten Momente war sicherlich diese Diagnose 2010, als mein Sohn diese chronische Erkrankung bekam. Ich selbst habe übrigens auch eine Diagnose 2 Jahre später bekommen, Hashimoto, eine Schilddrüsenunterfunktion. Das hat mich auch ganz schön umgehauen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch so mit Gesundheit nie ein Problem hatte. Also das so plötzlich war in meiner Familie dieses Thema Gesundheit so groß geworden und es hatte vorher nie eine Rolle gespielt. Und ich habe dann aber auch in dem Moment jetzt für mich erkannt zu sagen, okay, was soll mir das sagen? Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Und ich habe diesen Hashimoto nicht mehr. Und das ist eigentlich eine chronische Erkrankung und chronisch bedeutet ja, man kann sie nicht verlieren. Aber
ist eine Autoimmunerkrankung.
Ja, ist eine Autoimmunerkrankung, genau. Aber ich habe für mich halt irgendwie die Fragen gestellt, was ist denn der Grund dafür? Und ich bin auf die Idee gekommen, es könnte damit zusammenhängen, dass ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe, dass ich People-Pleaser war, dass ich anderen Menschen genau immer irgendwie nach dem Mund geredet habe, harmoniesüchtig war, all diese Dinge. Und ich habe natürlich auch eine Ernährungsumstellung gemacht. Ich habe also viele Dinge wie Kuhmilch, Industriezucker weggelassen. Ja, und meine Ärztin, bei der ich vor kurzem mal war, und ich mache vielleicht alle Jahre mal ein Blutbild, habe jetzt wieder mal eins machen lassen, sagt, ja, man kann das irgendwie schon noch so an ihren Werten erkennen, dass da was ist, aber das scheint ja keine große Relevanz zu haben. Und dann meinte ich, nee, hat es nicht. Also es hat keinen Einfluss. Ich habe bis heute, und ich meine, wir haben jetzt 2025, 2012 habe ich die Diagnose bekommen, ich habe bisher nicht eine einzige Tablette Thyroxin genommen. Das ist ja eigentlich so die Medikation, die man da bekommt. Und auch da kann am Ende wieder jeder selber entscheiden, ist das der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob mein Weg der Weg ist, der jetzt für jeden was ist. Aber für mich war einfach klar, ich möchte gerne wissen, was in mir ist krank und was darf geheilt werden. Ja, und von daher, das sind, wie gesagt, diese Momente, die einfach wirklich, ja, die erstmal schockierend sind und denen ich dann aber im Nachhinein dankbar bin, weil dadurch bin ich auf den Weg gekommen und habe Dinge verstanden, die ich, und du hast es auch so schön gesagt, schon im Interview, lernen durch Schmerz, die ich ohne diesen Schmerz halt niemals verstanden hätte.
Ja, aber du bist natürlich auch den Weg gegangen, der in meiner Welt zumindest der einzig wahre und ehrliche und richtige Weg ist. In meiner Welt, du hast dich wirklich mit dir beschäftigt, von innen nach außen. Ne? Es gibt ja diese Energieprinzipien und alles ist immer nur von innen nach außen. Ja.
Ja.
Und ja, das ist das 5. Energiezentrum, ne? Ja, das ist das Halschakra. Und das ist natürlich, man muss auch dazu sagen, das haben wir im Vorgespräch gesagt, dein Sohn hat nicht Diabetes Typ 2, sondern 1, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es ist natürlich auch so, klar, gerade wenn es um die Kinder geht, das beeinträchtigt einen natürlich enorm. Und so wie du es beschrieben hast, wir werden natürlich dein Buch verlinken. Das Leben ist nicht immer nur Ponyhof, aber wir können natürlich auch lernen, die Ponys zu reiten und in dem Moment eben auch zu sagen, hey, was darf ich denn lernen? Aber hier muss ich halt ein bisschen tiefer blicken und diese Instrumente, das Thema Ernährung ist eine Sache, aber das Tieferlegende, was will mir die Krankheit denn eigentlich übermitteln? Was sagt sie mir denn? Das ist so wahnsinnig wertvoll. Also können sich mit Sicherheit ganz viele Menschen auch was rausziehen, ja. Ich wollte schon zum nächsten Thema. Du kannst.
Nein, was mir da nochmal wichtig ist, das ist ja so auch gerade, also mir ist das auch wichtig als Coach, eben auch zu zeigen, ich bin nicht perfekt. Ja, also dieses, weil auch das würde wieder, und das musste ich auch lernen in dem Prozess, es geht nicht darum, jetzt einen Coach zu buchen, der einem die Probleme wegmacht, sondern es geht darum, sich zu erkennen und selber in die Aktion zu kommen und zu gucken irgendwie, wie kann ich durch einen inneren Prozess im Außen etwas zum Positiven verändern. Und ich habe am Anfang immer, also vor 15 Jahren auch, ich habe mir Coaches gebucht, so, habe immer gedacht, irgendwie so, wenn ich das jetzt gemacht habe, danach bin ich irgendwie ein glücklicher Mensch. Nee, so funktioniert es halt einfach nicht. Nee. Ja, und es funktioniert nur über Resonanzfelder und eben auch einem, ich zeige, dass ich Schwachstellen habe. Ich zeige, dass ich Niederlagen habe. Ich zeige, dass nicht alles rund läuft in meinem Leben. Ja, und das ist erstaunlich, was passiert, und das wirst du auch kennen in deiner Arbeit, wenn Menschen dann plötzlich auch bereit sind, sich da mit ihren Sorgen und Niederlagen zu öffnen. Ja, auch da wird wieder ein Raum geöffnet, in dem man sich wirklich authentisch, wahrhaftig begegnen kann.
Ja, das ist total wichtig, wobei ich dir auch immer sagen muss, die Welt ist ja nur das, was wir von ihr denken. Es gibt ja keine objektive Welt, nur eine subjektive, und die Menschen sehen halt leider ganz oft immer nur dieses Bild. Also ich erkläre das auch immer so oft, ihr seht nur die Kerstin auf der Bühne und seht in dem Moment ein Bild, aber ihr seht nicht den Weg dorthin, ihr seht nicht die traurigen Momente, die Momente, ja, wo ich auch, so wie du es auch beschrieben hast, am Boden bin und habe Selbstzweifel und all die Sachen, ja. Man sieht immer nur dieses perfekte, im Außen erscheinende Bild, was ja mit der Realität nichts in dem Sinne zu tun hat. Es ist ja jetzt genau, nur so ein Snapshot, den man sich quasi anschaut, ja. Was ist denn ein Wunschkandidat, wo du sagst, boah, also wenn du den oder sie, also ne, männlich-weiblich hättest, boah, das wäre so toll.
Also mit wem ich wahnsinnig gerne sprechen würde, ist Boris Becker.
Oh, der find Boris.
Ich, ja, finde ich.
Dann bringen wir das gemeinsam jetzt in Resonanz.
Ja, gerne. Ja, gerne. Also das ist so jemand, weil ich finde, jemand, also A, als er Wimbledon gewonnen hat, habe ich dadurch damals mit Tennis angefangen, und es war einfach faszinierend zu sehen, wie dieser 17-Jährige plötzlich weltbekannt wurde und dann aber auch gleichzeitig wie abgestürzt ist. Und also dieses Leben, was er geführt hat bisher, würde ja bei anderen für 20 Leben reichen oder für noch mehr. Und mit ihm würde ich gerne mal hier im Studio in Hamburg wirklich mal 2,5, 3 Stunden richtig intensiv auch über seine Emotionen dazu sprechen. Das würde ich sehr, sehr spannend finden. Ich hätte gerne Udo Jürgens interviewt. Das war immer ein Wunschkandidat von mir, der leider 2014 verstorben ist. Ich bin halt mit Udo Jürgens und ABBA groß geworden. Meine Eltern hatten nur Udo Jürgens und ABBA-Platten. Das war das Einzige, was es bei uns zu Hause gab. Udo Jürgens fand ich auch sehr faszinierender Mensch, sehr faszinierende Karriere. Weit mehr auch als einfach nur irgendwie so ein Schlagersänger, der er nie war, zu dem er manchmal gemacht wurde. Aber er hat ja auch sehr politische Texte gemacht und sehr tiefgreifende Texte gemacht. Ja, und ansonsten, wem würde ich gerne nochmal begegnen, also die Leute oder so, mich faszinieren einfach Menschen, die sich auch verletzlich zeigen und die einfach irgendwie auch bereit sind, eben nicht nur ihre shiny, tolle Glitzerseite zu zeigen, sondern die einfach auch bereit sind, die Hosen runterzulassen und zu sagen, wie es wirklich ist.
Ja. Ja, auch ehrlich zu sein, ne? Einfach bedingungslose Ehrlichkeit. Ja. Ja.
Harald Schmidt wäre zum Beispiel auch noch jemand. Also Harald Schmidt würde ich auch super gerne.
Spannend, absolut spannend, ja. Naja, wir sind mal gespannt, ja. Jetzt bringen wir das mal in Resonanz.
Machen wir.
Ja, dann sitze ich im Publikum.
Ja, gerne. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Oder du machst Co-Moderation da.
Oh ja. Ist auch nicht schlecht, ja. Ja. Großartig. Ja, wir kommen dem Ende schon immer näher. Die Menschen interessiert natürlich auch ganz klar die wirklich tiefen persönlichen Themen. Ja, und ich habe noch so ein paar Fragen an dich. Mhm. Ich weiß, wie das selbst ist, weil ich bin gerade dabei, mein Buch, also ich bin so an den letzten Kapiteln. Und das ist ja, also das erste Buch ist ja, also für mich eine Quälerei. Also ja. Wahnsinn.
Auch da sind wir sehr ähnlich, weil ich kann diesen Prozess, es war grauenvoll, um es mal ehrlich zu sagen.
Ich habe dann auch manchmal das Gefühl wie eine Blackbox. Also ich kann reden wie ein Buch. Ich hätte früher, meine Mutter hat immer gesagt, dass du Speakerin geworden bist, auf der Bühne steht. Das musste so sein. Ich habe die Bücher verkehrt rumgedreht und habe einfach schon erzählt, habe Geschichten erzählt und alle dachten, ich lese vor. Aber dieses Schreiben, das bringt mich wirklich, also ja. Gab es einen Schlüsselmoment für dein Buch? Also wo du sagst, da ist was passiert und du wusstest, jetzt schreibe ich dieses Buch.
Ich wusste, es ist wieder so ein bisschen wie mit dem Fernsehmoderator, immer, dass ich diese Geschichte gerne, die ich erlebt habe, aufschreiben möchte und habe auch wiederum dieses Feld geöffnet für, ich schreibe ein Buch. Und wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich auch einen Bestseller. Das war für mich auch klar. Also das war von Anfang an so. Das habe ich irgendwie mitgebucht. Keine Ahnung warum. Aber ich wollte einfach, wenn, wollte ich irgendwie gleich auch ganz oben ins Regal. Und dann kam irgendwann dieses Angebot vom Rubicon Verlag. Willst du nicht deine Geschichte aufschreiben? Und es war gerade, als so Corona auf dem Höhepunkt war. Und ich dachte, ja cool, jetzt habe ich auch die Zeit dafür. Und jetzt setze ich mich hin und ich kann das nur so gut bestätigen, was du sagst. Ey, dieser Prozess, das war, ich bin teilweise wirklich, ich bin verzweifelt.
Ja. Yeah.
Echt verzweifelt. Yeah. Also das ist so Schreibblockaden, da sitzt du vor dem Computer stundenlang, es kommt nichts Sinnvolles raus und dann hast du dir mal irgendwie gerade wieder 3 Seiten aus den Fingern gesogen und dann schmeißt du das weg, weil du denkst, das ist alles scheiße. Mhm. Und dann habe ich aber, ich hatte mal so ein Zitat gehört von erfolgreichen amerikanischen Autoren, die gesagt haben, wenn man eine Schreibblockade hat, hilft dagegen nur weiterschreiben. Und dieser Satz hat mich gerettet, ja, weil natürlich kam dann auch irgendwann der Verlag, sagte so, was ist denn jetzt mit dem Buch, ist es fertig? Und ich immer, nee, es ist noch nicht fertig. Und also ich hatte eigentlich 1 Jahr Zeit und habe über 2 Jahre gebraucht für dieses Buch.
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen,
ja, das,
ehrlich.
Das war wirklich ein verrückter Prozess, weil natürlich auch, weißt du, wenn du plötzlich irgendwie deine authentische Geschichte aufschreibst, du durchlebst ja vieles auch nochmal. Ja. Und das gehört dann auch dazu, dass diese Momente von Schmerz nochmal so deutlich werden und du dich dann auch fragst, willst du das wirklich veröffentlichen?
Ja, yeah. Also ich bin bei so ein paar Seiten auch mir noch nicht so sicher, ob ich die dann wieder rausnehme, ja. Aber ich bin, also es beruhigt mich wirklich sehr. Aber wie gesagt, wir bringen natürlich das Buch auch hier in die Shownotes rein. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich verspreche dir, ich werde das jetzt bestellen, direkt nach unserem Interview und ich lese das sofort. Ja.
Ich schicke dir das gerne, Kerstin.
Oh ja, unbedingt, ja. Was sind denn so deine gesunden Routinen? Also was machst du denn, damit dieses Thema Lebenskraft, Energie in deinem Menschsein eben auch sich pflanzen kann? Was hast du für gesunde Routinen?
Na, das ist eine schöne Frage. Da erwischst du mich auch auf einem völlig falschen Fuß, weil ich könnte sagen, meine gesunden Routinen sind, dass ich in der Form so keine habe, weil die Routine würde bedeuten, dass ich eben nicht gucke, was ich im Moment gerade brauche, sondern ich einem Konzept folge und ich folge halt keinen Konzepten mehr. Das bedeutet, ich habe mal Phasen, wo ich mich sehr viel bewege, jeden Tag um die Alster walke, diese 8 Kilometer und dementsprechend Phasen, wo ich kalt dusche und Phasen, wo ich mich besonders gesund ernähre und Phasen, wo ich viel meditiere. Und dann gibt's aber auch mal wieder diese Phasen, wo ich das alles nicht tue. Und ich für mich gelernt habe, am Ende geht es dann immer nur wieder darum, mir bewusst zu machen, okay, du könntest jetzt mal wieder, weil irgendwie, da fehlt was, ja, und dann wird mir das relativ schnell bewusst und dann hole ich mir das, was ich brauche in dem Augenblick, genauso wie ich es bei der Moderation von Fair Talk geschildert habe, mit den Büchern. Ich gucke irgendwie, was brauche ich jetzt gerade? Ja, ich habe zum Beispiel auch mal überlegt, mir Planschbecken anzuschaffen, wo ich kaltes Wasser reinpacke, wie heißen diese Eistonnen oder so, und dann da irgendwie jeden Tag ein Eisbad mache und denke, nee, weil das kann es nicht sein. Also ich habe das Gefühl, sehr viel Lebensenergie zu haben, sehr viel Lebenskraft zu haben, aber eben auch dadurch mich nicht in irgendetwas zu sehr zu quälen. Ja, das, also wenn jetzt, keine Ahnung, ich im Winter einfach das Gefühl habe, dass kaltes Duschen nicht gut tut, dann dusche ich nicht kalt. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das richtig ist, es dann zu tun. Das bedeutet natürlich, ist immer so diese Grenze zwischen, was sagt einem der Schweinehund, ja, und was würde einem wirklich gut tun, aber da auch intuitiv zu bleiben und auch ab und zu mal, keine Ahnung, ungesunde Sachen zu essen und dann wieder eine Phase richtig gesund zu essen, einfach so, wie es sich richtig anfühlt. Deswegen das Wort Routine, da kann ich nichts Sinnvolles beitragen.
Also du hast offensichtlich eine Schweinehundeschule, wo du den eben auch mal hinschickst, ja?
Ja.
Und bei dir habe ich heute gelernt, egal was ist in deinem Leben, du musst nur den Raum aufmachen.
Ja, Räume öffnen.
Mach einfach Raum auf, dann ist das Thema okay. Du musst dann einfach nur den Raum aufmachen für gesunde Ernährung und für Sport und Meditation. Ja. Du machst die Tür auf und dann läuft das.
Und dann ist, ja, genau. Ja. Und dann ist aber auch mal der Raum wieder geschlossen und es öffnet sich ein anderer Raum. Und dieses Resonanzprinzip, das beschreibe ich auch in meinem Buch und das ist auch die Art und Weise, wie ich in meinen Coachings vorgehe, rein intuitiv zu gucken, womit, was braucht derjenige, diejenige in dem Augenblick und wo kann ich ein Resonanzfeld schaffen, wo der andere davon profitiert. Und so mache ich das bei mir auch. Ich gucke einfach, womit gehe ich in Resonanz. Gehe ich mit etwas in Resonanz, probiere ich das aus, egal, auch wenn es noch so verrückt ist oder mir Leute sagen, das ist doch Spinnerei, das kann nicht funktionieren. Wenn ich damit in Resonanz bin, probiere ich das aus und gucke, ob es mir gut tut. Wenn es mir nicht gut tut, dann schließe ich es wieder aus meinem Leben. Wenn es mir gut tut, dann bleibt es bei mir. Und das ist etwas, weil ich auch oft gefragt werde, was jeder Einzelne tun kann. Gucken, womit gehst du in Resonanz?
Ja, sehr, sehr schön. Ja. Was bist du für ein Sternzeichen?
Schütze.
Ein Schütze. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Was ist dein größtes Laster?
Schokolade.
Welche?
Wobei, der muss sagen Marzipan. Also ich liebe Marzipan. Marzipan okay. Es gibt Pistazien-Marzipan mit dunkler Schokolade. Das ist unschlagbar.
Verlierst du die Nerven?
Total.
Okay. Das Laster, okay.
Ja.
Und was wünschst du dir für die Zukunft?
Gesundheit für meine Familie vor allem und für mich natürlich auch und für die Menschen, die mit denen ich in Resonanz bin, die mit mir in Resonanz sind und Gesundheit, Heilung, das ist das, was finde ich das Allerwichtigste ist.
Und die letzte Frage auch zu deinem Business, was wünschst du dir für dich? Hast du eine, ich sag jetzt mal, ja, so eine Herzensverbindung, wo du sagst, oh, das wäre noch schön, wenn die Reise noch so ein bisschen in diese Richtung geht oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Also was ich mir vorstellen könnte, wäre als Coach auch auf Bühnen zu gehen und ich mache das in einem kleinen Rahmen im Moment und mache das so mit meinen Vorträgen und was mir da immer besonders viel Freude macht, ist, wenn ich dann mit dem Publikum interagiere. Das ist auch meine, glaube ich, größte Stärke, dass ich auch da wieder Räume öffne, wo Menschen dann auch bereit sind, nach einem Vortrag, den ich gehalten habe, über mein Leben, über ihr Leben zu sprechen. Und das kann ich sehr gut moderieren und Impulse geben. Und also das könnte ich mir schon vorstellen, dieses Coaching auf der Bühne weiter auszubauen. Und das darf auch gerne größer werden und wachsen. Das wäre so im Moment das, was ich mir, weil du mich nach einem Wunsch gefragt hast, wo ich für brenne. Und die Moderation bei Fairtalk sowieso, die ist ja eh da. Und von daher, alles andere wird sich ergeben.
Lieber Jens, ich danke dir wirklich sehr für dein Wirken, für dein Sein, für diese ja sehr transparente, lockere, tolle Art, die du eben auch als Inkarnation mit auf diesen Planeten Erde bringst und sie in die Welt trägst, eben durch dieses Format. Ich liebe das wirklich sehr und ich wünsche mir, liebes Universum, bitte da noch keinen neuen Raum aufmachen, ja, dass dieser Raum wirklich noch ein bisschen bestehen bleibt, denn du hast wirklich immer tolle Interviewgäste, du hast tolle Themen. Und es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Format. Also vielen Dank auch dafür. Und wir bringen alles hier in die Shownotes mit rein. Natürlich auch deine Sendung, dein Buch, deine Verlinkungen natürlich zu deiner Webseite und so weiter. Ja? Also cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Jens, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mein Gast warst.
Ich danke dir sehr herzlich, liebe Kerstin. War eine große Freude.